Und dort die Verse 31 und 32. Dort lesen wir: Noch ein anderes Beispiel erzählte ihnen Jesus. Mit dem Reich Gottes ist es wie mit einem Senfkorn, das auf ein Feld gesät wird. Es ist ein winziger Same, aber wenn er aufgeht und wächst, wird er zu einer großen Pflanze, ja zu einem Baum, in dem die Vögel nisten können. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort heute Morgen und ich danke dir, dass du uns erquickst durch dein Wort, dass du uns stärkst, dass du uns ermutigst und dass du uns ja, Werkzeuge in die Hand gibst für unseren ganz persönlichen Alltag, wie wir geistlich wachsen können und wie wir auch in den Stürmen des Lebens bestehen können. Darum bitte ich dich. Ich danke dir dafür. Amen. Diese zwei Verse, die ich gelesen habe, dieses bekannte Senfkorn, das macht Probleme? Okay.
Also, dann starten wir nochmal neu. Das ist Senfkorn, das ist uns ja als das kleinste Samenstückchen so bekannt, oder? Schau, wenn es etwas Besonderes an dem Senfkorn gibt, dann ist das nicht die Kleinheit des Senfkorns, sondern dass dieses Senfkorn stark wächst. Das ist eigentlich auch dieses Bild, das in diesen Versen rüberkommt. Wenn es immer ein Senfkorn bleibt, also wenn es nicht wachsen würde, dann wäre dieses Senfkorn eigentlich für nichts nütze. Also nicht mal zum Hühnerfutter. Ich meine, das ist fast zu klein, um es zu picken. Aber das Besondere an diesem Senfkorn ist, dass es schnell und stark wächst. Gott schafft auch in uns dieses Wunder des Wachstums. Wenn wir geistlich wachsen wollen, dann kann ich euch sagen, es ist möglich. Es ist tatsächlich möglich, geistlich stark und kräftig zu werden. Wie sieht das nun aus mit dieser Analogie des Senfkornreich Gottes? Und da gibt es zwei Punkte. Erstens, das Reich Gottes wächst in der Welt. Und wenn ich um diese Welt herumschaue, in diese Welt hineinschaue, dann muss ich sagen, von Kontinent zu Kontinent, das Reich Gottes wächst. Es wächst, obwohl wir Christenverfolgung haben, wie noch nie auf dieser Welt. Es wächst, trotz all den Angriffen und Schwierigkeiten, in denen die Menschheit immer wieder steht und wo auch das Christentum, dort wo es in Länder kommt, wo es verboten ist, wo es das Leben kostet, egal wo du auf diese Welt schaust, das Reich Gottes wächst. Ist das schön? Das ist gewaltig. Aber das Zweite ist, das Reich Gottes wächst auch in uns. Und darum geht es heute Morgen. Das Reich Gottes soll in deinem persönlichen Leben wachsen. Amen. Das ist ganz entscheidend. Es geht also um mich. Es geht um dich. Du bist Christ. In dich ist der Same vom Reich Gottes gelegt und dieser Same soll wachsen. Ich habe in die Bibel hineingeschaut und habe Folgendes festgestellt. Es gibt da, wenn es um geistliches Wachstum geht, verschiedene Wachstumsstufen. Nicht jeder von uns ist auf der gleichen Stufe. So, es gibt da Unterschiede. Der Beginn des Wachstums ist das Zeit oder die Zeit des Babys. Wer liebt Babys? Also ich liebe Babys. Es ist gewaltig schön, wenn so ein Kind auf die Welt kommt. Und es ist so unglaublich süß, oder? Aber es ist auch so unglaublich hilflos. Völlig hilflos. Wenn wir es nicht füttern würden, wenn wir es nicht versorgen würden, so ein Baby würde nicht überleben. Obwohl es so schön und so toll ist, wenn es dich anstrahlt, es schafft es alleine nicht. Es braucht Menschen, die Hilfe leisten, die dafür sorgen, dass es wächst. Und ich weiß ja, wie das bei unseren Kindern war. Man hat dann immer wieder geschaut, hat es schon zugenommen? Es wird ja dann auch gewogen und geschaut, wächst es? Und man freut sich, wenn es wächst. Wenn das Baby nicht wächst, dann ist es krank. dann stimmt irgendetwas nicht. Paulus sagt in 1. Korinther 3, Vers 1 bis 2, ich konnte nicht zu euch reden wie zu geistlichen Menschen, sondern wie zu fleischlichen, wie zu unmündigen Kindern in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Ein Baby schafft ein T-Bone-Steak einfach nicht, oder? Das klappt nicht. Aber Milch, das haut hin. So, es gibt diese Zeit der Milch. Am Anfang gibt es Milch. Doch wenn wir da raus sind, sind wir nicht fertig. Manche Christen leben allerdings den Großteil ihres Lebens als geistliche Teenager. Die kommen da nicht raus aus dieser Wachstumsphase. Sie sind ständig in einer geistlichen Pubertät, im Streit mit Gott. Und da kommen dann diese Ansprüche, ich will länger wegbleiben, das sind so die natürlichen. Ich will meinen eigenen Fernseher, ich will mehr Geld, ich will alleine in Urlaub und so weiter und so fort. Das ist Teenager-Kinderkram, wenn wir das aufs Geistliche übertragen. Ich möchte wachsen, vom Baby zum Teenager, zum Jugendlichen, zum Erwachsenen, zum Vater und zur Mutter. Möchtest du das auch? Ich möchte wachsen und vorwärts kommen. Es gibt mehr als pubertierende Kinder. Wir sollen erwachsen werden und wir sollen wachsen wie ein Baum, stark und fest. Und das ist das Wunder, das Gott in dir schaffen möchte. In 1. Johannes 2, Vers 12 bis 13 sagt Johannes Folgendes. Er sagt, ich schreibe euch Kinder, weil euch die Sünde vergeben sind um seines Namens willen. Ich schreibe euch Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer und Frauen, weil ihr den Bösen überwunden habt. Wenn wir diesen Text lesen, dann sehen wir diese Stufen des Wachstums. Das erste, Kinder. Das ist so der Anfang. Sie haben Sündenvergebung erlebt. Kannst du dich noch erinnern, als Gott dir deine Schuld vergeben hat? Hallo. War das ein toller Tag? Ist das nicht immer wieder schön, wenn Dinge passieren in unserem Leben, die nicht okay sind und wir kommen zu Gott und er vergibt uns? Ist das nicht schön? Aber das ist so diese Anfangszeit, Kinderzeit, junge Männer und Frauen, sie haben den Bösen überwunden. Das hört sich schon anders an. Und das dritte, Väter und Mütter, sie haben Jesus erkannt, Gemeinschaft, eins werden, wie er werden. Das sind diese Dinge, die dort geschehen. Und ich habe mich gefragt heute Morgen, soll ich diese Predigt so vorbereiten, dass ich euch so theoretisch zeige, wie man wachsen könnte? Oder soll ich nicht lieber gleich in die Praxis hineingehen? Geistliches Wachstum geschieht nämlich nicht am grünen Tisch der Theologie. Geistliches Wachstum entsteht in den Stürmen des Lebens. Und das ist eine ganz andere Ebene. Ich kann theoretisch euch alles hier aufzeigen, was man tun soll und wie und was und wo. Aber die Frage ist die, wie kommt das in die Praxis meines Lebens? Noch einmal, geistliches Wachstum geschieht nicht am grünen Tisch der Theologie. Geistliches Wachstum entsteht in den Stürmen des Lebens. Wenn ich beachte, was die Bibel mir auf meinen Lebensweg mitgibt, dass ich in eine Identität hineinkomme, in eine Beziehung mit Gott hineinkomme, dass ich Wurzeln schlage. Und Wurzeln schlage ich, indem ich diese drei Gs beachte. Gottes Wort, dass ich daraus schöpfe und daraus lerne. Dass ich im Gebet und in den Beziehungen zu Gott lebe. Und dass ich in Gemeinschaft, sprich Gemeinde, lebe. Das sind so diese Stufen, die ich durchwandere. Aber das wirkliche, geistliche Wachsen entsteht in den Stürmen des Lebens. Und das ist der zweite Teil meiner Predigt heute Morgen. Und da habe ich auch eine zweite Überschrift. Und die lautet: In den Anforderungen des Lebens bestehen. Manchmal wird man vom Leben geschüttelt und man gerät ins Taumeln. Stimmt das? Ja. Ich habe eine Geschichte gehört von Dr. Rust. Er ist ein geistlicher Leiter in unserem Land. Und diese Geschichte hat mich sehr bewegt. Er sagte, an einem Tag bekam er von seinen zwei erwachsenen Töchtern, die an verschiedenen Orten wohnen, einen Anruf. Und zwar innerhalb von einer halben Stunde. Die erste Tochter, die ihn anrief, sagte: Papa, ich komme gerade vom Arzt. Bei mir wurde das pfeiferische Drüsenfieber im fortgeschrittenen Stadium festgestellt. Eine halbe Stunde später klingelt das Telefon wieder und seine zweite Tochter war dran und sagt: Papa, ich komme gerade vom Arzt. Es wird vermutet, dass ich krebskrank bin. So, das sind zwei Hiobsbotschaften innerhalb von einer halben Stunde. Was machst du damit? Das ist ein Sturm des Lebens, wo auf dich hineinbricht. Und Dr. Rust sagte: Ich hatte eine unglaublich unruhige Nacht. Ich konnte nicht schlafen. Ich habe mich in diesen Sorgen für meine Töchter hin und her gewälzt im Bett. Und dann bin ich doch irgendwann eingeschlafen. Und wo ich eingeschlafen bin, wache ich im Traum oder im Schlaf wieder auf. Und ich träume, wie ich in einem Raum sitze, ganz allein, in einer Ecke sitze ich. Und mitten in diesem Raum ist eine Kiste. Und diese Kiste, in dieser Kiste, das wusste ich im Traum, da waren all meine Sorgen drin. Und so saß er in diesem Raum in der Ecke des Zimmers und hat diese Kiste angeschaut, wo all seine Sorgen drin waren. Und plötzlich, in diesem Traum, erschien Jesus in diesem Raum, ging auf ihn zu, streckte seine Hand aus und erfasste seine Hand und sagte zu ihm: Komm, steh auf. Tanz mit mir. Und das war so ein Schock auf der einen Seite, auf der anderen Seite war das auch so tief berührend. Komm, steh auf, tanz mit mir. Und dann stand er auf und stand mit Jesus zusammen und Jesus sagte zu ihm: Wenn wir zusammen tanzen, schau nur mich an. Schau nicht irgendwo hin, schau nur mich an. Wenn du das nicht tust, wird dir schwindelig werden. Und dann fingen sie an zu tanzen und es war alles wunderbar. Und plötzlich kam in ihm Neugierde auf, ob diese Sorgenkiste noch da ist. Und dann sagte er, und dann warf ich einen Blick in den Raum und ich sah, die Kiste ist da. Und in diesem Moment wurde mir schwindelig. Und Jesus sagte sofort zu ihm: Schau mich an. Ich habe dir gesagt, schau mich an. Und in diesem Moment wachte er auf. Es war eine Botschaft des Trostes, eine Botschaft der Ermutigung im Traum für sein Leben. Und ich kann dir nur eins sagen, wenn du in einem Sturm drin bist, schau nicht das Problem an, fokussiere nicht das, was dich nach unten zieht, sondern fokussiere Jesus, deinen Retter und deinen Herrn. Amen. Fokussiere ihn. Auf was konzentriere ich mich, wenn es mir schlecht geht? Konzentriere ich mich aufs Problem oder konzentriere ich mich auf den, der die Lösung hat? Und wenn ich mich auf den konzentriere, der die Lösung hat, was tue ich da? Ich wage Schritte im Glauben. Und wenn ich Schritte im Glauben wage, dann werde ich all das, was ich zuvor praktiziert habe, wie das Lesen des Wortes Gottes, wie das Beten und die Beziehung mit Gott, wie die Gemeinschaft in der Gemeinde, wie das plötzlich greift in meinem Alltag, in meinem Sturm, wo ich Jesus suche und im Glauben Schritte wage und auf ihn zugehe und erlebe, wie Lösung kommt. Ich möchte ein weiteres Wort von Paulus lesen, und zwar aus Römer Kapitel 12. Und dort Vers 15 und folgende Verse. Freut euch mit den Fröhlichen. Ist eine schöne Aufforderung, oder? Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid gleichgesinnt gegeneinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet nicht Böses mit Bösem. Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Spürst du das geistliche Wachstum in diesen Worten? Gewaltig. Rächt euch nicht selbst. Also wer an diesen Punkt gekommen ist, sich nicht selbst zu rächen, der ist gewachsen, weil er Gott vertraut, dass er die Lösung bringt. Also, rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen, geistliches Wachstum. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Wenn der Böse, Halleluja, ist das nicht gewaltig? Ich lese das noch einmal. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Was für starke Worte von Paulus. Schauen wir uns das mal näher an. Wenn der Böse in deinem Leben anfängt rumzumachen, dann hör diesen klaren Rat heute Morgen. Lass dich dadurch nicht überwinden. Amen. Lass dich nicht überwinden. Wie wehrt man sich gegen den Feind? Wehrt man sich gegen den Feind, indem man Fragen stellt, wie zum Beispiel, warum passiert mir das? Wer kennt die Frage? Oder warum bin ich krank? Warum geht es mir schlecht? Warum haben alle andere Erfolg, nur ich nicht? Die Fragen scheinen plausibel zu sein, aber sie bergen keine Lösung. Stimmt's? Nein. Da muss ich fragen, woher kommt das Böse? Was ist der Ursprung des Bösen? Laut der Bibel gibt es zwei große Antworthorizonte dafür. Der eine ist, dass das Böse in die Welt und auch in mein Leben kommt, weil wir Menschen auch böse sind. Die Bibel sagt, der Mensch hat ein böses Herz. Am besten sieht man das schon bei Kindern. Es ist erstaunlich. Kinder sind doch unglaublich lieb, oder? Aber die Bibel sagt grundsätzlich, der Mensch hat ein böses Herz. Und ich habe eine Geschichte gehört, die hat mich zum Schmunzeln gebracht. Da gab es diesen vierjährigen Amadeus. Der ist in das Büro seines Papas, hat sich die großen Farbmarker geholt und war gerade dabei, die weiße Wand zu bemalen. Und da kam sein Papa dazu. Und hat gesagt, du, das darfst du nicht tun. Du machst die ganze Wand dreckig, du machst sie kaputt. Das geht nicht mit diesen dicken Farbdingern. Das kannst du nicht tun. Er wollte aber immer noch. Dann fing er an zu schimpfen. Und dann irgendwann hat er es sein gelassen. Am nächsten Tag, der Papa ist wieder in seinem Büro und er hört, wie es draußen im Flur rumort. Und er wusste, da ist Amadeus unterwegs. Und er macht die Tür auf und sieht Amadeus mit seinen großen Farbmarkern, die beim Papa geklaut hat, und er bemalt die weiße Wand. Und der Papa hat zu ihm gesagt, Amadeus, ich habe dir doch gestern gesagt, dass das Böse ist. Dass das Böse ist. Und der kleine Amadeus strahlte seinen Papa an und sagte, Papa, Amadeus will Böses machen. Kinder sind schon knallig, oder? Unglaublich. Aber weißt du, das Gute, das ich tun will, heißt es in der Bibel, tue ich nicht, sondern das Böse. Das ist auch eine Aussage von Paulus. Irgendwie ist das menschliche Herz verantwortlich. Wenn du nur diese Seite siehst, ist das nur die Hälfte der Wahrheit. Und das kann auch dazu führen, dass du ständig danach suchst, wer ist schuld, dass es mir nicht gut geht? Eigentlich müsste es mir doch gut gehen. Eigentlich müsste ich gesund sein. Eigentlich müsste ich. Und du suchst. Hast du vielleicht untersucht, mit einem Schuldkomplex bist du behaftet? Ich sage dir eins, das greift zu kurz. Denn es gibt das Böse in der Welt. Stimmt das? Und das ist der zweite Denkhorizont. Der zweite Denkhorizont ist, dass über all dem die Macht des Bösen steht. Man nennt sie Satan, der Ankläger, der Durcheinanderbringer, der Vater der Lüge. Woher kommt das Böse? Das Böse kommt durch das menschliche Herz und das Böse kommt durch Satan in dieser Welt. Immer mehr Menschen kommen, die auf die Idee, es gibt mehr als das, was wir hier sehen. Stimmt das? Immer mehr. Immer mehr Menschen suchen danach, ins Unsichtbare zu kommen. Sie sind esoterisch unterwegs. Sie sind eigentlich auf der Suche nach Gott und ahnen nicht, dass in dem unsichtbaren Welten dunkle Seiten lauern. Eine dunkle Macht, die wirklich schreit. Eine dunkle Macht, die in unserer Welt aktiv ist. Und wenn wir in unsere Welt heute hineinschauen, dann glaube ich, dass wir das eindeutig erkennen. Eine dunkle Macht, die aktiv ist und Menschen zerstören möchte. Wir sind spirituelle Analphabeten, wenn wir diese Dimension nicht vor Augen haben. Wir müssen vor Augen haben, dass Jesus allein diese Macht besiegt hat. Amen. Absolut. Wie geht man nun damit um, wenn solch eine Anfechtung reinkommt, wenn es schwierig wird im Leben? Und das ist die Frage des geistlichen Wachstums. Wie gehe ich um mit Ausnahmezuständen in meinem Leben, mit Stürmen in meinem Leben? Wie gehe ich damit um? Ein paar Gedanken dazu. Erstens, erinnere dich, wer du bist durch Jesus Christus. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Komm, wir sagen mal diesen Satz zusammen. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Mit diesem Wissen, mit diesem Erleben beginnt es eigentlich, wenn die Anforderungen des Lebens mein Leben schütteln. Schau, wir haben uns in der christlichen Welt immer auf das Kreuz fokussiert. Das Kreuz ist die Geburtsstunde des neuen Lebens. Stimmt das? Absolut. Jesus hat viel mehr getan. Jesus ist nicht nur am Kreuz gestorben, er ist auch auferstanden. Amen. Er ist auferstanden und er hat uns den Heiligen Geist gesandt, dass er in uns lebt. Jesus ist ein Teil von mir. Halleluja. Ein Teil von mir. Dieser Jesus, der in mir lebt, segnet als Auferstandene seine Jünger. Er steht vor seinen Jüngern und er segnet sie. Als Jesus seine Jünger segnete, indem er vielleicht seine Hände erhob, da konnte man diese Wundmale sehen in seinen Händen. Und ich stelle mir das einfach mal so vor. Er ist auferstanden, er hat den Tod besiegt und er segnet die Jünger. Halleluja. Er ist auferstanden, er hat den Tod besiegt und er segnet dich. Halleluja. Dieser Jesus, von dem bin ich gesegnet. Mit dieser einen hat er meinen Segen ausgerufen. Mir ist alle Autorität gegeben im Himmel und auf Erden. Halleluja. Das heißt im Klartext, keine Not, kein Tod, keine Grenze dieser Welt ist von Jesus nicht zu überwinden. Jesus hat sie überwunden. Mein Jesus lebt in mir. Halleluja. Diese eine Hand des Segens, ich habe den Tod besiegt. Diese andere Hand des Segens, ich habe die Autorität gegeben. Amen. Das ist gewaltig. Er trägt mich durch in der Not. Das ist Jesus. Es gibt da so ein Lied für Kinder, meistens mehr im Norddeutschen, aber das Lied ist schon interessant. Ich lese euch mal den Text vor. Kleiner Mann bist du, Weißt du, was du tust oder was ich tue? Ich steck dich in den Hafersack und bind dich oben zu. Und wenn du dann noch schreist, ach bitte mach doch auf, dann bind ich dich noch fester zu und setz mich oben drauf. Das ist so ein Schocklied für Kinder von damals. Also ich möchte mal so sagen, das sollte man nicht tun. Aber bleiben wir mal bei diesem kleinen Lied. Dieses Lied ist eigentlich die Melodie, und jetzt hör gut zu, dieses Lied ist eigentlich die Melodie, die der Teufel versucht, uns jeden Tag reinzusingen. Ich steck dich in den Hafersack, ich binde oben zu und setz mich am Ende noch oben drauf. Das möchte der Teufel. Er möchte mich fesseln und gefangen halten, dass ich in keiner Spur wachse oder zunehme. Du bist doch so klein und machtlos. Das flüstert der Teufel dir zu. Du bist doch so klein und machtlos. Und dann taucht dieses Lied auf. Weißt du, was ich tue? Ich steck dich in den Hafersack und bind dich oben zu. Den Hafersack des Leides. Den Hafersack des Defizites. Den Hafersack des, ich schaff das nicht. Und wenn du dann noch schreist, ach bitte mach doch auf, dann bind ich dich noch fest dazu und setz mich oben drauf. Dann hast du anschließend noch einen Unfall, deine Ehe geht kaputt, etc., etc. Das will der Teufel dir einflüstern. Glaubst du, denn du bist ein Kind Gottes? Das flüstert er dir auch ins Ohr. Der Teufel flüstert dir ein, du bist nicht geliebt, weil du nicht alles hast, weil du nicht gesund bist, weil du nicht der und der bist und so weiter. Es sind alles komplette Lügen. Amen. Komplette Lügen. Mit der einen Hand, Halleluja. Was der Teufel nicht registrieren will, ist, dass Jesus im Hafersack sitzt. Amen. Was er nicht registrieren will, ist, dass Jesus in den Stürmen deines Lebens dabei ist. Er sitzt in deinem Boot. Was der Teufel nicht registriert ist, genau das, was bei Sandrach, Mesach und Abednego geschehen ist. Der Teufel ist mit dir im Feuerofen. Nicht der Teufel, sondern Gott. Habt ihr gemerkt den Fehler? Aber wir meinen oft, der Teufel sitzt mittendrin. Nein, Jesus sitzt mit dir im Feuer, er sitzt mit dir im Boot, er sitzt mit dir im Sturm, er sitzt mit dir im Hafersack. Jesus hat nicht nur die Kraft, das Leid in mir jetzt und hier zu nehmen. Er hat auch die Kraft, mitten in meiner Dunkelheit dabei zu sein, mich zu trösten und zu stärken. Amen. Mit der einen Hand heilt er mich, diese Hand des Segens. Mit der anderen Hand trägt er mich. Und manchmal sind Zeiten in unserem Leben, da sind wir nicht geheilt, da sind die Probleme nicht gelöst, aber wir werden getragen von Gott. Amen. Halleluja. Ich gehöre Jesus nicht nur mit meiner Gesundheit, sondern ich gehöre ihm auch, wenn ich krank bin. Amen. Oder nicht nur mit meinem Erfolg, sondern er ist auch dabei, wenn ich Misserfolg habe. Er ist da. Jede kranke Zelle in meinem Körper gehört ebenso dem Herrn wie jede gesunde Zelle. Und er weiß, was er tut. Amen. Er ist unser Heiler. Er ist unser Helfer. Er ist da in der Not und in der Schwierigkeit. Und der Teufel will dir einreden, deine Defizite, wo du es nicht schaffst, wo du fällst, wo du krank bist, das ist meine Domäne. Und das stimmt nicht. Es ist Gottes Domäne. Amen. Es ist Gottes Domäne. Wir haben unser ganzes Leben dem Herrn gegeben, stimmt's? Ich habe auch meinen Misserfolg dem Herrn gegeben. Und ich weiß, dass er mich aus Misserfolg herausholen kann. Amen. Aber ich weiß auch, dass er mir im Misserfolg helfen kann, Dinge zu lernen, die ich eben am grünen Tisch nicht lernen kann, sondern im Sturm. Das ist der Punkt. Dort wächst mein Glaube, dort wird er stark, dort wird er unerschütterlich, weil ich sagen kann, ja, der Herr hat mich durch diese Not getragen und durch diese Not getragen und er wird mich auch durch diese Not tragen. Und er hat Lösungen, die gewaltiger sind als meine Lösungen. Dein ganzes Leben gehört Jesus und du bist geliebt. Woher weißt du das? Dass du geliebt bist, ist nicht an deinen Erfolgen festzumachen, sondern allein an dem, was Jesus für dich am Kreuz getan hat. Halleluja. Schau, der Teufel will dir weismachen, dass alles, was du tust, ist nicht genug. Es ist genug. Es ist genug, weil Jesus für dich gestorben ist, weil er für dich auferstanden ist und weil er lebt und das Werk vollenden wird in deinem Leben. Halleluja. Wie widerstehe ich dem Bösen? Ein zweiter Gedanke. Überwinde das Böse mit Gutem. Verrückt, oder? Meistens haben wir als Menschen so den Eindruck, wir könnten das Böse mit Bösem überwinden. Aber das klappt nicht. Überwinde das Böse durch das Gute. Oft wollen wir das Böse analysieren. Wir wollen wissen, wie das Böse heißt. Wir wollen die dämonischen Mächte dahinter mit Ross und Reiter benennen können. Wenn wir mit Hilfe der Therapeuten und Seelsorger herausfinden, wer hinter der ganzen Nummer steht, dass wir dann sozusagen frei werden. Halte dich beim Bösen und bei den Defiziten deines Lebens nicht auf. Amen. Ich sag das noch einmal. Halte dich beim Bösen und bei den Defiziten deines Lebens nicht auf, sondern schau auf Jesus und nicht auf das Sorgenpaket. Schau auf Christus, den Anfänger und Vollender deines Glaubens. Geh aus der Opferrolle raus. Du bist kein Opfer. Hallo? Du bist ein Täter des Guten. Wenn dich Leute verfluchen, dann segne sie. Der Segen ist übrigens immer stärker als der Fluch. Tu Gutes bis ins Gebet hinein. Ich kann mich in den Keller beten, indem ich ständig über das Böse rede. So rede nicht über das Böse und über deine Schwierigkeiten, sondern rede über den, der die Lösung hat. Und dementsprechend bete auch. Bete nicht das Negative, sondern bete das Positive. Man kann sich in den Kohlenkeller hineinbeten, weißt du das? Äußerst fromm, aber kaum mit Lösung bedacht. Ich sag dir eins, richte dich aus nach oben. Oder ich kann mich in den Himmel beten, indem ich das Gute benenne, das Jesus tat und das Jesus tut. Amen. Drittens, meide das Böse. Und da ist das nächste Problem. Es gibt sowas wie eine heilige Ignoranz. Wenn der Teufel dich verführen will, dann sage ihm, ich spiele nicht mit. Ist das ein guter Satz? Komm, wir sagen den mal zusammen. Ich spiele nicht mit. Der Teufel kommt und er möchte dich zum Spielen verleiten. Er möchte dich in Anfechtungen hineinführen, die nicht gut enden. Da ist es wichtig, dass du das Böse meidest und dir diesen Satz merkst. Ich spiele nicht mit. Der Teufel kommt und flüstert dir ins Ohr. Dir geht's heute wirklich nicht gut. Wer hat das schon mal gehört? So flüster, flüster. Dir geht's heute nicht gut. Am besten bleibst du im Bett. Dann kannst du folgendermaßen antworten. Ja, Teufel, hast du gut beobachtet. Aber mit dir rede ich nicht. Ich spiele nicht mit. Sag doch mal was. Ich spiele nicht mit. Rede lieber mit Jesus. Jesus, wir beide fühlen uns heute nicht so gut, aber wir gehen zusammen durch den Tag. Klingt das besser? Ja, viel besser. Hilf du mir, was den Teufel betrifft, spiel nicht mit. Die Taktik des Teufels sind raffiniert. Aber was sagt Paulus? Er sagt, Teufel, Schluss, ich lasse diese Gedanken nicht zu. Ich nehme sie gefangen unter den Gehorsam Christi. Das ist übrigens ein Bibelwort. Teufelsschluss. Diese Gedanken, ich mache da nicht mit, ich denke da nicht weiter in diese negative Richtung. Ich nehme sie gefangen und ich bringe sie unter den Gehorsam Christi. Halleluja. Und viertens, widersteh dem Teufel. Es ist nicht entscheidend, was du über die Dunkelheit weißt. Manche interessieren sich ja unglaublich über die Dunkelheit. Was steckt dahinter, wie ich es vorhin schon gesagt habe? Man möchte am liebsten Ross und Reiter bei Namen wissen und wo das alles herkommt und so weiter. Und man wühlt in der Dunkelheit herum. Aber das bringt es nicht. Entscheidend ist der Name Jesu. Nicht, dass du weißt, was dunkel ist, sondern der Name Jesus ist entscheidend. Amen. Es ist wichtig, dass wir im Namen Jesu widerstehen. Das muss nicht laut sein, das kann leise sein, das kann auch laut sein. Aber weißt du, die Autorität im Namen Jesu hat mit Lautstärke nichts zu tun, sondern sie hat mit Jesus zu tun, der den Feind deines Lebens besiegt hat. Amen. Absolut besiegt hat. Im Namen Jesu, ich gebiete dir, dass du aus meinem Leben weichst. Du musst dir der Autorität bewusst werden, dass Jesus in dir ist. Widersteh dem Bösen, indem du Jesus anziehst wie eine Waffenrüstung. Und ein letzter Gedanke. Bekenne die Wahrheit. Wir sind so schnell geneigt, das Problem zu bekennen, den Sturm zu bekennen. Ich rufe dir zu, bekenne die Wahrheit. Was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist Jesus. Bekenne Jesus. Das, was du aussprichst vor der unsichtbaren Welt und der sichtbaren Welt, hat eine Kraft in deinem Leben. Stimmt das? Es hat eine Kraft in deinem Leben. Und wenn du sagst, Jesus Christus ist der Überwinder des Todes und aller Mächte der Finsternis, diesem Jesus gehört mein Leben, dann ist in diesem Satz Kraft. Amen. Alle Mächte dieser Welt und der unsichtbaren Welt müssen das zur Kenntnis nehmen. Jesus ist die Wahrheit, die mich trägt, und diese Wahrheit macht mich frei. Halleluja. Halleluja, Halleluja. Komm, wir preisen unseren Herrn. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Auf diese Weise wirst du geistlich wachsen. Amen. Auf diese Weise kommt das Wort Gottes mit dir zusammen in die Praxis deines Lebens. Und du wirst in den anderen Anforderungen des Lebens nicht scheitern, sondern bestehen. Du wirst vom Baby zum Teenager. Du wirst zum Teenager zum Jugendlichen. Du wirst zum Erwachsenen. Du wirst zu einem Vater und zu einer Mutter. Halleluja. Gott ist so gut. Amen. Bis hierhin Gottes Wort heute Morgen. Lasst uns zusammen aufstehen. Wir möchten noch zusammen beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du heute Morgen hier bist. Ich danke dir, dass ich dein Wort einfach austeilen durfte. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass sich das in unserem Leben entfaltet. Dass dein Wort sich entfaltet in unserem Sein. Ich danke dir, Herr, dass wir geistlich wachsen können und wachsen sollen, von der Milch zur festen Speise. Und ich danke dir, dass du uns hilfst, Gemeinschaft in deinem Wort zu suchen, Gemeinschaft im Gebet zu suchen, dass du uns hilfst, Gemeinschaft untereinander zu suchen, miteinander vorwärts zu gehen, miteinander zu wachsen, miteinander sich zu trösten und zu stärken und zu ermutigen. Und Herr, ich danke dir, dass dieses Reich Gottes in uns wie dieses kleine Senfkorn wächst, wächst und wächst und wächst und groß wird. Herr, darum möchte ich dich bitten. Ich danke dir, dass das geschieht. Währenddem wir noch im Gebet vor Gott sind, möchte ich noch fragen, ob jemand ein Gebetsanliegen hat. Und ich nenne einfach ein paar Gründe. Wenn du heute Morgen hier bist und du bist mitten in einem Sturm, dann wollen wir dafür beten. Wenn du heute Morgen hier bist und du bist krank, dann wollen wir dafür beten. Wenn du hier bist und deine Sorgenkiste ist voll mit Sorgen, dann wollen wir mit dir beten, dass du wegschauen kannst von den Sorgen hin zu Jesus und lieber mit ihm tanzen tust, als vor der Kiste sitzt. Wenn du das möchtest, wollen wir für dich beten. Wenn deine Seele wehtut, wenn Schmerzen und Verletzungen da sind, wollen wir beten. Wenn Schuld in dein Leben gekommen ist und du möchtest es loswerden, wollen wir für dich beten. Wenn du Gebet möchtest, heb doch mal deine Hand. Danke, danke. Das sind doch einige, die sich jetzt dem Herrn entgegenstrecken. Und vielleicht heben wir alle unsere Hände und beten gemeinsam. Ich möchte beten für jeden, der seine Hand gehoben hat. Herr Jesus, ich danke dir für all die Menschen, die heute Morgen jetzt hier sind und die in Nöten sind. Herr, ich möchte dich bitten, dass Heilung geschieht. Heilung dort, wo Krankheit ist. Ich möchte dich bitten, dass du dort hineinkommst, wo Sorgen das Leben quälen. Und Herr, dass du dich ihnen ganz neu zeigst, als der die Lösung ist, als der die Hilfe ist. Herr, ich danke dir, dass du jetzt da bist und vergibst, wo Schuld entstanden ist. Und Herr, ich danke dir, dass du jetzt da bist und denjenigen heilst, der auch in seiner Seele Dunkelheit und Schmerz erlebt. Herr, du bist größer als Depression und Frustration. Herr, ich danke dir für deine Gnade und für dein Erbarmen. Herr, ich danke dir, dass auch dein Schutz und dein Blut auf uns ist in dieser Zeit von Corona, in dieser Welt, auch dort, wo wir leben. Ich danke dir, dass wir in dir geborgen sind und dass wir alle Sorgen und Befürchtungen abgeben dürfen bei dir. Ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir für deine Gnade und ich bitte dich, dass dein Wort, das wir heute gehört haben, mit uns geht in den Sonntag und in den Alltag. Amen.